Mein heutiger Gast, Jürgen Kuttner. Herr Kuttner, Sie sind sehr wütend über dem, was sich in Ihrer alten Wirkungsstätte der Berliner Volksbühne abspielt. Was ist da los?
Was heißt mit dem Wütend? Ist ja schon gleich ein gut. Es ist ja, glaube ich, heute eigentlich nicht legitim, wütend zu sein, weil dann ist man ein Wutbürger.
Sind Sie ein Wutbürger? Sieht so aus, oder?
Nee, wütend bin ich. Ich bin kein Wutbürger. Wutbürger ist eine Fremdschreibung. Aber die im Grunde von denen kommt, von denen ja aus in der 68er-Bewegung dieser wunderbare Spruch, was lange gärt, wird Wut. Und das wenden die heute als in den mächtigen Positionen gewissermaßen, wenden die dann gegen Leute, die selber mal wütend waren, gegen Leute, die heute wütend sind. Und dann ist man Wutbürger und dann ist man sowieso gleich AfD-Wähler und ist man draußen, dann muss man nicht mehr ernst genommen werden und brüllt nur im Internet rum. Also das sind ja so die üblichen Denunziationsmechanismen, die funktionieren. Ja, ich bin wütend über diese trostlos dumme Entscheidung des Berliner Senats, damals noch Müller und Tim Renner als Kultursenator, die Intendanz von Frank Castorf begründungslos zu beenden und an seiner Stelle jemanden in die Position zu setzen, der definitiv von Theater keine Ahnung hat, der aber diesen gängigen neoliberalen Erwartungen von dickes Telefonbuch, Kontakte in alle Welt, das wird jetzt irgendwie internationaler, das wird jetzt gewissermaßen Stadtmarketing kompatibler, das da irgendwie durchzusetzen und völlig zu vergessen, was die Volksbühne, und das meint jetzt nicht nur die Castorfsche Volksbühne, was 100 Jahre Volksbühne wirklich bedeutet hat.
Was war das?
Das ist ein Theater mit einer ganz eigenen Tradition. Es ist, und da sind wir im Grunde wieder bei der Sozialdemokratie, und die sind also ein Jammer, wirklich ein Trauerspiel. Das war eine Gründung von Arbeitern, um jetzt gewissermaßen in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, haben die gesagt, Theater waren ja immer bürgerlich-kapitalistische Orte quasi. Also man hat ein Theater gehabt und da musste man gegen die Kasse spielen, da ist große Kunst entstanden, Max Reinhardt völlig unbenommen, das ist irgendwie alles. Und dann sagten die Arbeiter, so wie früher die Bürger, die sagten, alle großen Parks und so, wir hören den Adligen, wir wollen einen Bürgerpark. Da gibt es in Pankow einen Bürgerpark, die Bürger tun sich zusammen, sagen, wir wollen auch einen Park haben. Und die Arbeiter sagten sich, wir wollen auch ein Theater haben. Und dann gab es irgendwie so eine Volksbühnenbewegung. Dann haben die angefangen, man muss sich mal vorstellen, so um 1900 rum gewissermaßen, haben die angefangen, Geld zu sammeln für den Bau eines eigenen Theaters, der gewissermaßen von einem Verein betrieben wurde. Der Senat hat dann, glaube ich, noch 2 Millionen Reichsmark dazu gegeben und dann wurde da dieses Gebäude, damals den Bülowplatz gebaut und war dann ein Theater der Arbeiter. Es war natürlich in dieser, sagen wir mal, sozialdemokratischen Kulturtradition, die Arbeiter sollen auch Faust lesen, die sollen die Dichte kennen, die sollen in die Oper, die sollen ins Theater gehen und so. Kultur vielleicht etwas reduziert, Kunstbegriff, aber egal wie, also so ein irgendwie doch sehr ehrenwertes Anliegen. Und das lief dann in gewisser Weise aus dieser Tradition heraus über 100 Jahre. Und dann gab es eben wirklich ganz prägende große Künstler, die da gearbeitet haben. Im Fall ist sowas wie Erwin Piscator, der tatsächlich gewissermaßen avancierteste Theatertechnik mit radikalen politischen Anspruch kurzgeschlossen hat. Der hat dann auch Ärger gekriegt an der Volksbühne, aber der machte dann großartige, wirklich politisch engagierte Theaterkunst. Der ließ den Saal leer räumen, die Leute mussten mitspielen, mit Transparenten, Chöre rufen und sowas. Also wirklich irgendwie eine Öffnung. Er setzte damals so relativ neue Mittel, Film im Theater ein, baute Riesenkonstruktionen oder sowas. Das war in gewisser Weise so ein politischer und ästhetischer Ausgangspunkt oder auch Gründungsmoment dieser Volksbühne. Dieser Volksbühne als einem anderen Theater. Einem Theater, das jetzt nicht nur, sagen wir mal, der schönen Theaterliteratur verpflichtet ist, sie jetzt überhaupt gar nicht denunzieren will. Das ist irgendwie alles wichtig und ist alles gut. Und das ist dann so eine Linie, die sich dann eben auch zum Beispiel in der DDR fortsetzte mit so Namen wie Heiner Müller, dem Intendanten Benno Besson, einem Schweizer Sozialisten, der da arbeitete und der dann da diese Spektakel einführte, also das Haus hier gewissermaßen öffnete. Man spielte auf dem Vorplatz in der Kassenhalle, in den Garderoben, oben in einem Intendantenzimmer, in einer Kantine. Man spielte irgendwie überall und machte da so irgendwie wildet Rock'n'Roll in gewisser Weise, aber eben auch politische tolle Theater, Karge Langhoff. Also das waren wirklich irgendwie große Namen, die da gearbeitet haben. Und dann eine Tradition, die Castorf eben auch aufgenommen hat, der wirklich, wenn man so will, den modernen Begriff des Rock'n'Rolls ins Theater geführt hat, die Schwelle gesenkt hat, die gewissermaßen an andere Leute rangekommen ist, die jetzt so immer in der, ins Theater, muss man sich da anders anziehen und sowas. Das waren einfach gar keine Fragen mehr. Das Theater, diese Volksbühne war auch so eine Art Clubhaus, ein Konzertsaal, ein Versammlungsort. Das war irgendwie.
Die meisten kamen in Jeans.
Die meisten kamen in Jeans. Irgendwie völlig, also ich meine, es ist ja heute jetzt sowieso nicht mehr so, dass man sich irgendwie besonders anziehen muss. Aber da sind dann eben, haben Leute gearbeitet wie Johann Kresnik, der auch so ein, warte jetzt nicht immer Ernst Theil, aber so eine radikale politische Kunst gemacht hat, sich mit Ernst Jünger und mit dem Hotel Lux und mit Leni Riefenstahl und so ein Figuren irgendwie auseinandergesetzt. Da kam dieser wunderbare Christoph Marthaler mit seinen tollen Sachen. Da kam Christoph Schlingensief ist da entstanden. Der wäre undenkbar gewesen unter die ohne Volksbühne, weil sowas macht man nicht im Theater.
Was war das Besondere an Schlingensief, wenn ich sagen, das wäre sonst nicht denkbar.
Schlingensief war diese so ein Moment von Hysterie, so ein Moment von so starker Ich-Behauptung und so ein Moment von, wie soll man sagen, wirklich so komische Realitätsformen ins Theater gebracht. Also sowas wie so Demonstrationen oder eben auch aus dem Theater rausgegangen zu sein. Er hat ja dann, als er da seinen Rocky Dutschke gemacht hat, was sich natürlich auf Rudi Dutschke da bezieht, war auch der Zuschauersaal leer, dann standen da irgendwie Zelte rum, man saß irgendwie unglücklich in einem Boxring mal da, zwischendurch haben die dann einen Überfall auf das Karl-Liebknecht-Haus gemacht, sind dann da irgendwie rausgerannt und ich weiß gar nicht mehr, was die gebrüllt haben, aber wollten das Liebknecht-Haus, sind wieder zurück ins Theater. Dann diese unglaubliche Arbeit auch mit denen, ich weiß nicht, jemand, der jetzt heute die entsprechende politisch korrekte Bezeichnung ist, mit Behinderten, also war irgendwie so, hat mit denen auf eine Art und Weise gearbeitet, die man heute schon wieder ja nicht mehr kennt, wenn heute, sagen wir mal so, normale Leute, Bürger quasi oder Behinderte oder Ausländer oder so oder Migranten so ins Theater.
Obdachlose wurden reingeholt
zum Schauspieler. Ne? Obdachlose, dann werden die immer so funktionalisiert als die sie sind und so ausgestellt und gezeigt und können vielleicht irgendwie mitmachen oder sowas. Und diese Arbeit, es gibt ja jetzt nochmal so einen wunderbaren Film von Katrin Krottenthaler, Chance 2000, wo diese Parteigründung von, also ist ja auch so ein Moment von Realität, denn gründet der eine Partei, man weiß natürlich, dass es keine Partei ist, die im Bundestag schaffen wird, aber er zieht das dann irgendwie alles gnadenlos durch mit der Hoffnung, ganz am Ende, wenn Kohl Urlaub macht, in den Wolfgangsee zu springen, dass da das Wasser um 15 Zentimeter sich erhöht, dann waren 300 Leute da, aber es war natürlich ein Riesenspektakel, aber diese Arbeit dann mit diesen Behinderten, der hat die eben so ernst genommen, dass er sich quasi mit denen gekloppt hat, dass er die beschimpft hat. Also das war irgendwie das Tolle. Der war nicht so der Fürsorgliche. Ach nee, ich weiß ja, du hast aber mach doch mal bitte. Der hat die angebrüllt und so und die haben ihn alle geliebt. Also es war eine wirkliche so symbiotische, die haben ihn geliebt und gehasst und er hat die geliebt und hat die gehasst. Und also so eine Intensität, die gibt es nirgendwo anders, die gab es nirgendwo anders. Und in gewisser Weise ist das wirklich dieser eigentümliche Kosmos-Volksbühne, der von diesen irgendwie ganz vorsichtigen, zarten, stillen, langsamen Arbeiten eines Christoph Marthaler bis eben zum Irresein von, wo man dann manchmal wirklich dachte, oh, jetzt möchte ich ihm, ich hatte Schlingensief mal in einer Radiosendung. Nur um das mal so zu illustrieren, das war dieser Modus von Schlingensief, aber wird vielleicht doch irgendwas deutlich. Und er behauptete immer, Helmut Berger, der große Antonioni-Darsteller, bla bla, kommt zu ihm in die Sendung. Das war aber natürlich irgendwie Fake von ihm. Aber Schlingensief wurde immer wütender, dass der nicht kommt. Und man wusste nicht, ob er jetzt selber glaubt, dass er kommen müsste und ob er wirklich wütend ist oder ob das Spiel ist. Das ging so durcheinander. Und dann spielte er immer weiter und dann kam so ein Technikerin und dann tat er so, als ob das Helmut, du hast mir versprochen, jetzt hier ins Mikrofon. Und der Techniker stand da fassungslos, weil er von Schlingensief in einer Art und Weise angebrüllt und wusste irgendwie überhaupt nicht. Also so eine Form sind da entstanden, konnten auch nur da entstehen. Und dann aber eben auch diese großen Arbeiten, René Polisch, jetzt irgendwie Herbert Fritsch, also man kann ja irgendwie, muss ja irgendwie alle Namen nennen. Dann diese großen Arbeiten von Castorf, die ja auch immer also vielleicht war man als traditioneller Theaterbesucher immer wieder auch überfordert von dieser Volksbühne. Das dauert so ewig, die Leute steigen aus den Rollen aus, das Stück ist ja nicht wiederzuerkennen und sowas. Kann man ja alles machen. Es war ja nicht so, dass man in die Volksbühne gehen musste. Es war ja immer noch eine freiwillige Entscheidung. Und wem das nicht passt, der kann ja auch in ein anderes Theater gehen, wo fein Alexandriner gesprochen werden und statuarisch die Schauspieler vorne an der Bühnenrampe. Ist ja irgendwie alles okay, will ich nicht denunzieren. Aber das machte eben die Volksbühne aus. Und die Volksbühne war in Berlin bis heute das einzige Theater, das gewissermaßen diesen politischen Prozess der Entwicklung des Deutschlands, in dem wir seit 89 leben, quasi wirklich klug, kommentierend, aber nicht direkt und kabarettistisch, politisch und ästhetisch begleitet hat. Das fing ja wirklich an mit diesen, in den 90er Jahren war das die Volksbühne das einzige Theater, das hier aus diesem Ost-West-Clash, der ja so unmittelbar nur in Berlin stattgefunden hat. Den gab es ja jetzt in Hannover, da war dann irgendwie die Grenze weg und dann fuhren auf immer Trabis durch die Fußgängerzone, okay. So, aber das war ja irgendwie in Cottbus kam dann die ganzen Westler an. So, das war ja aber, es gab ja da, Berlin war einfach, da war die Mauer weg und dann war da irgendwie Remi Demi, dann musste man sich kennenlernen, ihr kennt das irgendwie aus der Radiosendung. Und das fand nicht nur in der Volksbühne vor Ort statt, da kamen dann irgendwie die Leute, die in die cool sein wollten oder gehört haben, das ist irgendwie ein wilder Ort, sondern eben auch künstlerisch wurde das da verarbeitet und wurde das da thematisiert, aber nicht so thetisch, indem man sagt, wir müssen das jetzt so und bla bla, sondern es war irgendwie die Folie, vor dem das da irgendwie alles spielte. Wenn Castorf damals da Clockwork Orange gemacht hat oder Marthaler dieses Morgs den Europäer, dann war die Folie gewissermaßen dieses eigentümliche Zusammenkommen zwei sehr unterschiedlicher historischer Erfahrungsräume in einer Stadt.
Also wir haben
das gewissermaßen bis heute. Also das hat ja dann irgendwie verschiedene Phasen, Höhepunkte und Schwachpunkte und sowas bis heute. Und das wird jetzt völlig unsinnigerweise zerschlagen, dieser besondere Raum Volksbühne mit seinen
spezifischen Beziehungen.
Warum? War aus Dummheit, aus Dummheit.
Eine große Koalition setzt ein absolut erfolgreiches Theaterhaus ab.
Aus Modedenken, weil die denken, man jetzt tragen wir die Hose schon seit 3 Jahren, ich muss mir was anderes anziehen, sonst, oder irgend, also es gibt, ich glaube, es gibt noch eine andere Erklärung. Ich glaube, eine der Grundkränkungen dieser Volksbühne bestand daran, dass da oben die unseligen 3 Neonbuchstaben OST stand, dass da Ost drüber stand. Und das biss sich natürlich mit dieser wunderbaren, die Mitte, die alte Berliner Mitte gehört jetzt wieder uns. Das war ja, glaube ich, auch immer ein Frust dieser Westberliner Politik, Kulturpolitik, dieser Westberliner Provinzgeister, dass sie ja gewissermaßen, dass sie nicht Dezent, sondern es hieß ja immer Westberlin ist die City quasi, Kudamm, besten, also Kudamm, Shopping, sowas. Und aber alle so diese Alex. Friedrichstraße, Mitte, der Bezirk Mitte, der war eben immer im Osten. Und dann steht da in dieser Mitte, die ja jetzt uns gehört. Mir ist jetzt so aufgefallen, als die dann, nachdem die ja immer, als Berlin-Image war ja der Fernsehturm immer Ulbricht. Immer diese Ulbrichts Telespargel gegen unseren schönen Westberliner Funkturm. Und als dann dieser Regierungsumzug war und dann auch die ARD und ZDF da ihre Dinger da an den Dings waren, man sieht ja keine Berlin öffentliche rechtliche Senderwerbung ohne den Fernsehturm quasi zum Kreis. Der muss so in Besitz, das ist jetzt unser, ja, vorher war jetzt ist es aber unser. Und auch diese, ich fand ja doch immer so total quasi imperialistische Bilder, wenn die ihre weiß ich nicht, Sommergespräche oder irgendwas da immer von diesem ARD-Hochhaus da an der Spree irgendwie machen und dann immer so Berlin, so dieses Ost-Berlin mit Fernsehturm und so dieses, das ist jetzt unser, das ist irgendwie dieser Stolz. Und ich glaube, dass über der Volksbühne Oststand war eine derartige narzisstische Kränkung für alle Westberliner Provinzpolitiker, dass sie dachten, egal was da drunter ist, egal wer da drinnen wohnt, egal was da steht, das muss weg. Und wussten überhaupt ja nicht, was das Ost bedeutet und woher das kommt. Das ist eine andere Geschichte.
Aber also wir haben ein extrem erfolgreiches historisches Theater in Berlin, der von der Großen Koalition quasi abgesiegt wird mit einem neuen Chef. Was ist danach passiert? Was waren die Mitarbeiter, Schauspieler, die haben, und Sie, wie haben Sie darauf reagiert, dass die Entscheidung
bekannt wurde? Es gab so die wahrscheinlich auch verlogene Behauptung, dass Derkon mit allen da irgendwie zusammen, also mich hat er nicht gefragt, ich war ja als er das allererste Mal sein Programm vorstellt, da war so Vollversammlung in der Volksbühne, da habe ich irgendwie gleich wütend, möchte ich sagen, wütend reagiert. Und ein bisschen rumgeschimpft, weil ich es einen Skandal fand, weil er irgendwie wirklich irgendwie Unsinn erzählte. Der stand auf und sagte, dass er ganz toll, dass er ganz ein großer Fan von René Polisch ist und dass er all seine Inszenierungen auf YouTube gesehen hat. Es gibt, also erstens hört er sich für Theatermacher nicht zu sagen, ich habe deine ganzen Sachen im Fernsehen gesehen, weißt du, sowas. Also entweder man hat sie gesehen oder man hat sie nicht gesehen. Es gibt aber auf YouTube nicht eine Inszenierung von René Polisch. Es gibt immer so 1,5 Minuten Probenschnipsel oder irgendwie sowas. Dann nicht zu wissen, dass einer Schläf den ungewöhnlichen Vornamen Einer und nicht Reinhard trägt, ist schon irgendwie auch ein Armutszeugnis. Ich glaube, man kann sich ja irgendwie mal versprechen, aber das irgendwie überhaupt ja nicht so zur Kenntnis zu nehmen. Also es war so alles Unsinn. Und dann war das Problem, dass er sowieso alle, die da nicht fest waren, gekündigt hat. Er hatte jetzt quasi noch 3 Schauspieler, von denen er irgendwie sagt, ja, die waren bereit, mit mir zusammenarbeiten, zu haben, ich muss ja hier ein Ensemble gründen und so, die war ich bereit zu übernehmen. Er war nicht bereit, er musste die übernehmen, die sind unkündbar, die arbeiten länger als 15 Jahre am Deutschen Theater, dann kannst du irgendwie nicht. Sophie Reuss. Aber die hat mir ja erstmal gesagt, sie macht erstmal ein Sabbatjahr. Also so, das ist irgendwie, also so, das war, die musste er übernehmen. Alle anderen hat er natürlich nicht übernommen, das war irgendwie völlig klar, mit denen wollte er nichts zu tun haben. An Castorf zu fragen, hat er sich nicht getraut. Und das Problem war bei den anderen, also bei, sagen wir jetzt zum Beispiel Herbert Fritsch oder bei René Polisch, war wirklich der gravierende Fehler, den er gemacht hat, mit denen zu sprechen und denen anzubieten, bei ihm zu arbeiten. Und die saßen alle fassungslos da und haben sich gefragt, wer sitzt mir hier gegenüber? Was will der von mir? Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Also einem René Polisch zu sagen, also ich mach dich weltberühmt. Ja, also so, wo das irgendwie...
Also ja, das darauf ankäme,
also, ja, so null, also wirklich irgendwie der Horror. Und seitdem ist ja da irgendwie gar nichts. Also das ist nichts außer Angeberei, Großfressigkeit und warme Luft.
Aber was sagt das über die Stadt aus, wenn so eine Rock'n'Roll-Bühne, Berlin steht ja für Rock'n'Roll, gerade nach der Wende, wenn so eine Bühne so kaputt geht jetzt, ist Berlin, verliert Berlin seinen Rock'n'Roll?
Ach, das ist schwer zu sagen. Ich meine, finden sich immer noch irgendwelche Löcher, in denen wieder Sachen entstehen oder Castorf macht jetzt irgendwie am Berliner Ensemble. Aber es war einfach ein hochproduktiver Hitzekessel, aus dem Sachen gekommen sind, die daraus gekommen sind, dass das so eine komische Mischung irgendwie war. Man kann auch sagen, Castorf, im Grunde als Intendant, der war doch kein Intendant, also der war alle Woche mal im Büro, wenn er was unterschreiben musste, der hatte der irgendwie gehasst, der hat sich die Arbeiten von Kollegen irgendwie kaum angekickt oder sowas, aber es war so ein eigentümliches, kreatives, sich aufeinander verlassen können, sich kennen, zusammenzuarbeiten, gewissermaßen dasselbe Ziel zu haben, eben nicht im Mainstream zu schwimmen, eben nicht die Leute reinzuholen, eben sich niemandem anzudienen, sondern im Gegenteil, die Hand, die einen füttert, da noch kräftig reinzubeißen. Das hört ihr gewissermaßen. Und alle anderen wollen sich ja dann immer eher gut verstehen mit den verantwortlichen Kulturpolitikern und freuen sich ja, wenn Herr Gauck ins Haus kommt oder der oder irgendwie so. Damit wollte die Volksbühne nie was zu tun haben. So was hat die nie gemacht. Ja, wenn dann mal radikal, die hat dann irgendwie wie als die SPD da Hunger gestreikt hat, ist dann Castorf, ich glaube, der kam vom Pokes-Konzert und Giesecker, dann hat er, legt euch hier rein, die Volksbühne aufgeschlossen, dann haben die da der Volksbühne Hunger gestreikt. Und insofern ist es nochmal ein besonderer Skandal, dass es dann ein linken Politiker ist, dieser Herr Lederer, der nichts wirklich Politisches über ihn unternimmt, um diese unselige Entscheidung dieses Pop-Managers Tim Renner, sein Name soll vergessen sein, zu revidieren. Also das ist ein Schreck.
Ja, aber wir haben eine neue Regierung in Berlin. Ich meine, die Große Koalition ist weg. Wir haben jetzt Rot-Rot-Grün. Sie haben gesagt, Kultursenator Klaus Lederer, Chef der Linken.
Ich bin ein wirklich politisch interessierter Mensch. Ich merke, wenn da eine Regierung wechselt, merke ich eigentlich nichts mehr. Letztes Mal merkt irgendwie ja nichts.
Also für die Volksbühne
also
hat sich das nichts verändert.
An bestimmten Punkten merkt man das. Ich war irgendwie in den frühen 90ern, dachte ich zum ersten Mal, hättest du mal lieber CDU gewählt. Das war, als diese erste rot-grüne Koalition da war und nichts Eifrigeres zu tun hatte, als wieder Belgrad zu bombardieren. Also dieser Jugoslawienkrieg, der wäre unter einer CDU-Regierung, der wäre unter Kohl. Von dem mag man halten, was man will. Aber ich glaube, der wusste ungefähr noch, was Krieg ist und wusste... hatte dann doch einen historischen Sinn dafür, dass es nicht so ein günstiges Bild macht, wenn deutsche Soldaten nach, weiß ich, 43 wieder mal Belgrad bombardieren. Dass das irgendwie, dass sich das nicht hört, dass es zumindest unanständig ist.
Aber da gab's ja
das wussten dann Rot-Grün irgendwie nicht mehr. Die wollten auch mal Krieg machen und die wollten mal richtig einen guten Krieg machen, einen richtigen
antifaschistischen Krieg.
Ja, einen antifaschistischen Krieg, sowas. Das war irgendwie alles auf Lügen und Größenwahnsinn gebaut. Und das ist, glaube ich, dieser dumme Größenwahnsinn, der diese Stadt hier regiert. Die wollen immer, das sind so, glaube ich, wirklich diese Nachwirkungen tiefster Provinzialität. Also Berlin ist ja in gewisser Weise auch eine unglückliche Stadt. Die war ja mal irgendwie so ein Schmelztiegel und so ein Kessel und hat einen wirklichen, durch diese Nazi-Zeit, einen wirklichen Blutzoll als Stadt irgendwie auch erlitten. Gewissermaßen alle Begabten, alle Intelligenten, alle anständigen Menschen sind von den Nazis vertrieben worden, sind in die KZs gekommen, sind irgendwie in die Öfen gewandert, das war ja irgendwie alles weg. Und danach war irgendwie so Osten mit seiner eigenen Provinzialität, die wirklich nicht schön drin will. Und dieses West-Berlin, was sich immer so als Vorposten der Freiheit gerierte, aber als dann die Mauer gebaut wurden, sind dann jetzt noch die restlichen schnell nach Westdeutschland geflüchtet und nach München und haben ihre Häuser, ihre Villen hier schnell zu einem Spottpreis gekauft, weil sie dachten, jetzt kommt irgendwie der Osten, jetzt werden wir hier überrannt. Und zurückgeblieben ist diese subventionierte Diebken-Landowski-Berlin mit diesem Kreuzberg-Anhang, der doch noch das Allercoolste war, was wahrscheinlich irgendwie Berlin hatte, diese, weiß ich nicht, Punk-Dingster-Szene in den 80ern, in den 70er, 80ern irgendwie sowas. Ansonsten waren das derart provinzielle Geister, die aber immer am großen Rad drehen wollten, die immer wussten, Berlin ist doch eigentlich, da war da mal was, das ist doch Berlin und so was. Und keine Ahnung von der Stadt haben, sich nicht auskennen, nicht wissen, wo was läuft, was irgendwie toll ist, was wild ist, was eine Ausstrahlungskraft hat, sondern sind immer so Politiker, die gerne wären wie jemand anders. Also so diese, ach, das wie Barcelona, wie Paris, wie London, wie New York und nicht wissen, wo sie jetzt sind und wo sie die Stadt übertreffen. Das, so dieses Hinterherlatschen, das ist wirklich, das ist, weißt du, aber das reicht bis, also dieses Nachmachen, dieses Rad, das reicht ja bis in die seltsamsten, weißt du, die SPD will wie die CDU sein, die Linke will wie die SPD sein und zum Schluss sind sie dann alle wirklich und man möchte mit denen irgendwie nichts mehr zu tun haben.
So, was macht man dann? Die Stadt wird so schlecht gemanagt. Schiebt man dann seine Wut, schiebt man seine Frust und trinkt dann abends ein Bier oder haben Sie auch andere Lösungsvorschläge?
Ich habe keine Lösungsvorschläge, außer dem Versuch, das war ja, dass ich mich jetzt hier so ziemlich engagiere im Internet, auf meinem Facebook-Account für die Volksbühne, war ja der verzweifelte Versuch, dann noch irgendwie auch nochmal gewissermaßen in einem Bereich, wo ich denke, da kann man vielleicht etwas erreichen, gewissermaßen politisch zu agieren. Also es ist ja, sagen wir mal, die Lage im Nahen Osten oder dieser Irrsinn seit 9-11, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien. Da kommt man ja nicht rein. Also sind die Chancen ja quasi null, da irgendwas zu verändern. Also klar muss man da irgendwie auch immer drüber reden und irgendwie Leute also so. Aber es ist natürlich irgendwie, da sind ja so also da hast du irgendwie eine amerikanische Militärmaschine, du hast eine russische Militärmaschine, du hast Saudi-Arabien, du hast die Chinesen, also so. Die hören dir, ach Kuttner, also das ist ja null. Das ist ja irgendwie völlig klar. Aber ich dachte, ey, das ist hier Berlin. Das ist ein Theater, das mich seit wirklich, weiß ich nicht, 40, 45 Jahren begleitet. Ich habe da meine ersten tollen Sachen von Heiner Müller, weiß ich, irgendwann Ende der 70er gesehen, Anfang der 80er und dann diese ganze Castorp-Ära. Ich habe da auch irgendwie 20 Jahre gearbeitet und das machen jetzt irgendwelche Schwachköpfe kaputt. Dagegen muss man irgendwie Alarm machen. Das mache ich jetzt da müde auf meinem Facebook-Account quasi und überall, wo ich es kann, auch hier zum Beispiel. Das ist ein Punkt, weil ich denke, das ist jetzt gewissermaßen erreichbar. Das ist quasi anfassbar. Da kann man irgendwie, Irak ist weit, also Volksbühne ist relativ, Irak ist weit weg, aber Volksbühne, da kann man irgendwie hingehen. Und dann auch dieser, ja durchaus, ist es ja, gibt es ja dann doch auch einen relativen Konsens. Also klar ist die Stadt da irgendwie gespalten oder das Feuilleton irgendwie gespalten, aber schon zu sagen, es war doch eher eine politische Fehlentscheidung, Chris Derkon da zu besetzen. Und ich finde ja, man kann ja, da bin ich ja irgendwie großzügig, ich finde, man kann ja auch politische Fehlentscheidungen treffen. Bloß wenn das dann erkannt wird und diese Diskussion um diese Personalie Chris Derkon, die geht über 2 Jahre nach seiner Ernennung. Ihr habt einen offenen Brief aller Volksbühnenmitarbeiter. Und ich glaube, die Politik hat agiert, wie Politik immer agiert. Warten wir mal ab, weißt du, Kohl hat es vorher gemacht, sitzen, abwarten, die werden schon ruhiger oder sowas. Und dann ging es aber mit diesen Skandalen weiter und weiter und weiter, eine Auseinandersetzung im Feuilleton. Also es ging irgendwie wirklich weiter. Dann schreiben Leute dann da im Sommer eine Petition, diese Sache irgendwie nochmal zu überdenken. Und jetzt kann man ja irgendwie Online-Petitionen immer einfach, schreiben wir nur, ja, das schreiben, machst du ein Katzenfoto und dann hast du 100.000 Unterschriften. So. Das war's aber nicht. Das sind ernsthafte, also wenn man mal die Liste der Erstunterzeichner sieht, das sind ernsthafte Kulturleute, Theaterleute, Schauspieler, Theaterwissenschaftler, Leute, die mit ihrem Namen dafür stehen. Und diese Petition erreicht 40.000 Unterschriften. Und das ist, ich glaube, es gab noch nie so eine wirklich reine Kulturpetition, wo man sagt, unser Museum, dieses Bild oder blablabla, wo 40.000 Leute unterschrieben haben. Und das wird dann so weggewischt. Und dann, wenn man dann wütend wird, dann ist man ein Wutbürger. Ja? Das ist irgendwie dieser Irrsinn, der einem da irgendwie pausenlos begegnet. Und von daher versuche ich
da... Ist das einfach nur eine Fehlentscheidung oder gibt es einfach andere Interessen? Sind es nicht Leute, die Berlin was
anderes machen wollen? Ich glaube, das ist ja so ein bisschen Markt, ja, so ein bisschen
Investoren anlocken,
so ein bisschen. Aber ich meine, wenn man nicht blöde ist, dann weiß man doch auch um Investoren. Was macht denn die Attraktivität von Berlin aus? Das ist eine bestimmte Gründerszene. Du hast auch diesen Punk-Mythos, du hast, weiß ich, Neubauten und sowas, ist alles hier entstanden. Wo man jetzt sagen kann, wenn die Neubauten damals in den 80ern da irgendwie unter einer Autobahnbrücke da rum Krach gemacht haben, dann war das ja jetzt nicht so hochkulturkompatibel, dass man sagt, oh, da machen wir eine schöne Hochglanzbroschüre, die können wir dann am BER auslegen und alle Leute, die da kommt keiner, da kommt keiner, na, dann legen wir im Tegel und schön, weißt du, so, dass man irgendwie so, das macht doch Berlin aus. Und ich meine, man muss es ja nicht lieben, auch als Politiker, meinetwegen als CDU-Politiker, man kann es ja hassen, aber man sollte doch wissen, das macht doch dann aber die Stadt aus.
Vielleicht wollen sie eine andere Mischung Stadt.
Von Philharmonie. Naja, eine andere Stadt ist dann irgendwie dann doch irgendwie keine Stadt. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich wollen sie eine andere Stadt. Bloß was wollen die für, ich glaube, die wollen so eine südwestdeutsche Kleinstadt, wo man seine Kehrwoche hat und wo keiner einen Bonbonpapier fallen lässt.
Oder mit bisschen digitaler Ökonomie,
die dann so ja, das ist. Irgendwie auch noch. Ja, das würde irgendwie auch noch ganz gut reinpassen. Aber jetzt gewissermaßen diese Bereiche, die dann, ich meine, Berlin hat da irgendwie keine Industrie, Berlin hat jetzt irgendwie Verwaltung, bisschen Regierung und Berlin hat jetzt irgendwie Kultur oder könnte.
Aber Berlin wird auch immer teurer.
Kultur haben. Ja, das ist eine Folge der Attraktivität Berlins, dass alle Leute nach Berlin kommen. Dass dann irgendwie, weiß ich, Kraftklub da aus Karl-Marx-Stadt, aus Chemnitz singen, wir wollen nicht nach Berlin. Also, dass man schon das als Statement sagen muss jetzt gewissermaßen. Das war doch, da würde ich irgendwie sagen, das war dann. Das ist natürlich immer der Fluch dieses kreativen Arbeiten. Das ist dann vielleicht auch der Fluch der Volksbühne, dass sie so erfolgreich, also jetzt nicht nur, aber sagen wir auch dieses Modells, dieser Art und Weise von kultureller Präsenz in der Stadt, dass die Leute sagen, boah, du musst nach Berlin, da muss man hin. Da ist zum Beispiel die Volksbühne, da ist das Berghain, da ist meinetwegen auch die Philharmonie, da ist die Staatsoper, da sind irgendwie die Museumsinsel oder sowas. Das macht doch irgendwie die Stadt aus. Aber man kann doch jetzt nicht nur eine Stadt haben, wo man nur noch Philharmonie und Museen und Friedrichstadtpalast hat und dann sagt, ach komm, da können wir jetzt in Prag Werbung für tschechische Bustouristen machen und wir laden euch in einen Bus und die fahren und wir eine halbe Stunde Philharmonie und dann nochmal kurz durchs Pergamon schleudert und dann machen wir schöne Revue in der Friedrichstadtpalast.
Berlin als Hort vielleicht auch der Freiheit des experimentellen Lebens, des Rock'n'Rolls, des Verrücktseins, das ist doch etwas, was vielleicht gerade verloren geht. Was empfehlen Sie, was kann man da tun? Damit man diesen Charakter, diesen speziellen.
Man kann dafür sorgen, dass die Volksbühne wird. Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie auch kein Politiker. Ich finde es bloß, was mich irgendwie wirklich so kränkt und so wütend macht, ist wirklich einfach diese Dummheit. Mhm. Wo ich nur sagen könnte, denn schaut doch bitte mal genau hin und kapiert doch auch mal, dass sich nicht alles regulieren lässt. Eine wirklich lebendige Clubszene mit Techno-Partys und mit diesem Ganzen, die kann man doch nicht. Hier haben wir unseren Senatsmitarbeiter, der hat einen Ring im Ohr und ist verantwortlich für die Clubszene und achtet darauf, dass die Eintrittskarten ordentlich abgerissen werden und die Toiletten immer sauber sind. Ich meine, so ihn können sie ja haben, der soll das machen, aber der kann jetzt gewissermaßen nicht über das Programm entscheiden. Das ist es. Ansonsten braucht es ja so eine Leute, die aufwarten, dass sie Zettel abgerissen werden, dass die Klos sauber sind. Ist ja irgendwie alles okay. Aber gewissermaßen einfach zulassen und sagen, verstehen wir nicht, gefällt mir nicht, aber irgendwie hört es wahrscheinlich doch hierher, ich kapiert nicht. Sollen sie mal machen, solange es nicht kriminell wird oder weiß ich irgendwas. Und dass Volksbühne jetzt besonders unter kriminellen Gesichtspunkt aufgefallen ist, kann man eigentlich nicht sagen.
Wenn Sie sich die Theater- oder Kunstszene anschauen.
Wobei ja, jetzt aber bei Dercon natürlich schon. Der ruft dann die Polizei und lässt die Volksbühne absperren. Und ich habe jetzt gehört, dass auch ein ganz teures Sicherheitssystem wird da jetzt installiert, dass auch keiner reinkommt. Wo ich immer frage, Mann, Chris, du bist ja keine Sorgen machen, geht da sowieso keiner hin. Weißt du, also das ist es doch...
Herr Kuttner, wenn Sie sich die Theater- oder Kunstszene anschauen, wird sie politischer oder wird sie endpolitischer?
Ach, ich glaube, es gibt schon einen starken Hang dazu, sich in Theaterszene, war jetzt die Frage, in der Theaterszene, aber auch, glaube ich, in der Kunstszene und so, schon mit politischen Sachen zu beschäftigen oder irgendwie auch politisch zu sein, politischer zu werden. Es ist dann immer, letztendlich ist es, glaube ich, eine Qualitätsfrage. Politische Kunst ist nicht besser als unpolitische Kunst. Mein Ideal ist hochqualitätsvolle, intensive, heiße, wilde, politische Kunst. Das kann ich mir aber vielleicht auch ohne Politik vorstellen. Das ist irgendwie ja nicht der Punkt. Ich glaube, bei Kunst geht es dann doch um eine bestimmte Form von Intensität, dass es die einen kriegt, dass es irgendwie Lebenserfahrungen darin kondensiert sind, dass man gewissermaßen ein Theater besuchen kann und nach 2 oder 5 Stunden Theaterbesuch Lebenserfahrung für ein halbes Jahr mit nach Hause nimmt oder irgendwie so. Das ist, glaube ich, der Punkt, bei dem es da um Kunst geht und eben auch Sachen zu thematisieren, öffentlich zu machen, die eigentlich eher so ein bisschen unter der Decke gehalten, die man so nicht sammeln. Wir sitzen hier alle schön im Wohnzimmer, da sagt man ja einfach Scheiße oder Kacke oder Fick dich oder so. Dagegen immer wieder anzugehen. Das hat die Volksbühne, wie ich finde, in vorbildlicher Weise gemacht. Dieses Bedürfnis gibt es, glaube ich, auch bei anderen Leuten. Man gibt es ja bei mir auch. Ich kann aber nicht einschätzen, ob es funktioniert, ob es jetzt gut ist, ob es wirklich irgendwie politisch ist. Das muss dann irgendwie das Publikum entscheiden. Aber dieses Bedürfnis gibt es schon irgendwie danach. Und was mich betrifft, ich kann mir davon ja alles ankicken. Manche, vieles interessiert mich nicht oder vieles halte ich für schlecht. Aber ich bin da auch nicht der einzige Maßstab. Also würde ich sagen, diese Gelassenheit muss man da noch haben und das irgendwie zulassen, alles, wo ich um Rat gefragt würde oder irgendwie so, als wäre ich immer sofort dabei und würde irgendwie mithelfen. So, das finde ich irgendwie... grundsätzlich okay, aber das, wie bei vielen Sachen, ist wirklich eine Qualitätsfrage. Und was mir dazu sehr verbreitet ist, ist jetzt gewissermaßen diese politische, eng begriffene politische, also dass man im Theater dit macht, was gestern in der Zeitung stand und dit dann nochmal im Theater macht und man denkt, damit ist man am Puls der Zeit, damit ist man aktuell, damit ist man politisch. Das glaube ich nicht. Mich interessieren, also aber das ist jetzt vielleicht auch meine Macke, aber das finde ich irgendwie, das fand ich irgendwie auch eine große Leistung der Volksbühne oder auch von Castorf, eine bestimmte Form von Geschichtsbewusstsein, weil wir hier in einer permanenten Dauergegenwart leben. Und gewissermaßen, die sind weiter so. Das ist doch die eigentliche Katastrophe. Und das evoziert dann AfD, Wutbürger oder irgendwie sowas, weil die inzwischen alle wissen, es kann eigentlich nur schlechter werden. Und uns will es keiner sagen. Und die wissen, dass es schlechter wird. Und das wird irgendwie nicht damit lesen. Das ist dann irgendwie so der eigentliche Punkt. Und wir leben dann in einer Welt absoluter Geschichtslosigkeit und genau deswegen absoluter Zukunftslosigkeit. Wir können uns keine Zukunft mehr vorstellen. Wir können irgendwie, ich weiß nicht, von wem der Satz stammt, der sagt, wir können uns vielleicht vorstellen, dass die Erde kaputt geht, weil sie von einem Meteoriten getroffen wird. Das können wir uns vorstellen. Das,
nur da Dystopie, also, aber keine.
Aber wir können uns nicht vorstellen, dass der Kapitalismus weg wäre. Das ist irgendwie so ein
Problem. Die Geschichte wieder und nee, vielleicht müssen wir so auch wieder über Utopien denken. Herr Kuttner, vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.